ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast sprechen wir im Wesentlichen über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, auch über angrenzende militärische und militärpolitische Themen. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Und sorry, dass wir doch erst heute am Freitag wieder da sind und nicht schon am Mittwoch, aber wir sind zeitlich einfach nicht zusammengekommen. Das wird in den kommenden Wochen auch nicht leichter, sodass wir auch weiterhin leider erstmal vorerst nur eine Folge pro Woche anbieten können. Kurzer Überblick zur heutigen Folge. Natürlich schauen wir auf die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Wir wollen heute aber auch mal wieder in den Nahen Osten blicken und ein paar Sätze sagen zu dem, was in den vergangenen Tagen dort passiert ist. Also Stichworte Israel, Libanon, Hisbollah, Iran. Dann die schon oft diskutierte Frage mit der Zielplanung für westliche Waffen, die die Ukrainer gegen die russischen Truppen einsetzen. Geht's ohne westliche Hilfe oder geht's doch nicht ohne? Stammhörerinnen und Hörer wissen, dass Herr Bühler hier eine ziemlich klare Auffassung hat, aber es gibt ja nicht nur Bühlers auf der Welt, sondern auch Leute, die das anders sehen. Deswegen heute mal ein paar Sätze mehr zum Zielplanungsprozess. Zumindest soweit das geht. Die Einschränkungen muss ich machen, denn natürlich sind wesentliche Teile solcher Prozesse bei NATO-Truppen geheim. Und da schließt sich dann fast nahtlos auch die Debatte an, wann wer möglicherweise wie Kriegspartei ist oder werden könnte. Dazu haben uns in den vergangenen Tagen so einige Fragen von Hörerinnen und Hörern erreicht. Aufzeichnungszeit für diese Folge, Freitag, 4. Oktober 2024. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr zu hören, das Ganze dann wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und kleiner Hinweis noch, nicht zuletzt, weil sich der Podcast ja in dieser Woche verschoben hat. Wir schreiben den geplanten nächsten Veröffentlichungstermin unten in die Shownotes. Falls sich was ändert, ändern wir das auch in den Shownotes, so dass wir zumindest die Plattformen erreichen, auf denen diese Shownotes mit veröffentlicht werden. Also ruhig dort hin und wieder mal reinschauen. Herr Bühler, ich will heute mal außerhalb der Ukraine anfangen, also so, dass wir nicht mitten im Podcast quasi nach Israel springen und dann wieder zurück in die Ukraine. Ich weiß, das haben Sie in aller Bescheidenheit auch immer mal wieder gesagt, Sie sind kein Experte für den Konflikt im Nahen Osten, aber uns erreichen viele Fragen und deswegen muss ich Sie fragen, Herr Bühler, für wie groß halten Sie die Gefahr, dass sich das Geschehen dort zu einem großen Krieg auswächst? Denn seit dem 7. Oktober des vergangenen Jahres, sprich seit dem Massaker, das die Hamas in Israel angerichtet hat, ist ja die Eskalationskurve stetig weiter nach oben gegangen.
Also die Eskalationskurve, richtig, sie ist nach oben gegangen, aber sie hat auf sehr hohem Niveau begonnen, wenn wir uns an den 7.10. letzten Jahres erinnern, mit 1200 Toten, mit einem Massaker an Zivilbevölkerung, auch Kindern, mit 1200 Toten, mit 200 Geiseln, von denen viele heute schon tot sind. Bei anderen ist das Schicksal noch unklar. Sie sind nach wie vor in der Macht der Hamas. Also das nur zur Eskalationskurve. Parallel haben wir zu dem Krieg in Gaza einen ständigen Beschuss gesehen durch die Hisbollah mit Raketen auf Israel, ganze Landstriche im Norden entlang der Blue Line. Und soweit kenne ich Israel schon. Ich war mehrfach dort, habe mehrfach die israelische Armee besucht und war auch dort im Norden an der Grenze im Libanon. Ganze Landstriche sind dort evakuiert worden. Man spricht von 80.000 Menschen, die seit Monaten nicht mehr in ihre Häuser zurückkommen. Von daher ist es durchaus verständlich, und das würde, glaube ich, jeder Staat auch machen, Mittel zur Selbstverteidigung einzusetzen. Großen Krieg, tja, also das war bisher so im letzten Jahr, dass keine Seite, der Iran nicht, die Israel nicht, die Hisbollah nicht, auch die arabischen Staaten sowieso nicht und auch diejenigen, die von den freien Wirtschaftsströmen abhängig sind, wie die großen Wirtschaftsnationen, auch wie China, Amerika und andere und wir selbst auch. Keiner hat Interesse an einem großen Flächenbrand und das muss auch so bleiben. Und ich denke, es bleibt, jedenfalls was den Westen angeht, das bleibt auch so. Und ich kann nur hoffen, dass alle Akteure dort sich im Klaren sind, was ein großer Flächenbrand auslösen könnte.
Kurze Nachfrage, weil Sie es erwähnt haben und das man immer wieder lesen konnte, jetzt Blue Line, blaue Linie, damit kann vielleicht nicht jeder was anfangen?
Ja, das ist die Grenze, die Nordgrenze zwischen Israel und dem Libanon. An dieser Blue Line sind, und deshalb heißt sie Blue Line, ist ein UN-Kontingent, ein Beobachterkontingent, schon seit Jahrzehnten stationiert. Von der israelischen Seite können Sie dann rüberschauen und sehen libanesische Sicherheitstruppen, Sie sehen UN-Beobachtertruppen, Sie sehen aber auch Hisbollah-Stützpunkte, ganz offen. Also die Hisbollah ist eine Terrororganisation, die praktisch wie ein Staat im Staat dort lebt und agiert.
Und eine der letzten Zäsuren war ja die Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah durch Israel und auch vieler weiterer Kommandeure dieser Terrororganisation. In Ihren Augen ein gerechtfertigter Schlag?
Das ist ein gerechtfertigter Schlag im völkerrechtlichen Sinne sowieso. Das ist ein Akt der Selbstverteidigung. Israel hat hier die Führungsorganisation der Hisbollah angegriffen und in großem Maße ausgeschaltet bzw. handlungsunfähig gemacht. Und das ist die positive Seite der Medaille. Nasrallah ist im Übrigen ja nicht irgendjemand, sondern er ist mittlerweile 30 Jahre oder über 30 Jahre der führende Kopf der Hisbollah
gewesen.
Und verantwortlich für viele Terroranschläge, verantwortliche für Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Toten im Nahen Osten. Von daher ist es ein legitimes Ziel, ganz ohne Frage.
Die deutsche Außenministerin, die hat sich ja nach diesen Geschehnissen in der ARD im Bericht aus Berlin geäußert. Und für das, was sie da gesagt hat, hat sie viel Kritik einstecken müssen. Wir nehmen uns mal die Zeit, Herr Bühler, und hören mal so roundabout 2 Minuten aus diesem Gespräch.
Mit Blick auf eine aktuelle Entwicklung noch eine Frage dazu. Israel hat am Wochenende offenbar den Chef der Hisbollah, Hassan Nasrallah, getötet. War das aus Ihrer Sicht ein legitimes Ziel?
Zunächst einmal, die Lage ist brandgefährlich. Es droht, dass diese ganze Region in die absolute Gewaltspirale weiter reinrutscht. Deswegen haben wir in New York Donnerstagnacht gemeinsam mit den Amerikanern, Franzosen, aber auch etlichen arabischen Ländern dazu aufgerufen, dass es eine 21-tägige Waffenpause gibt, dass es keine weitere Eskalation gibt. Das Gegenteil ist jetzt passiert. Und jetzt mit den jüngsten Meldungen muss man deutlich sagen, die Militärlogik, das ist die eine. Mit Blick auf die Zerstörung von Hisbollah-Terroristen. Aber die Sicherheitslogik ist eine andere. Und es droht, und deswegen hatten wir ja zu einer Feuerpause aufgerufen, es droht die Destabilisierung des gesamten Libanons. Und das ist in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels.
War das ein legitimes Ziel?
In der Situation, wo Terroristen Israel angreifen, gilt auch hier das Recht auf Selbstverteidigung, bedeutet, dass man terroristische Angriffsziele zerstören darf. Aber eine Militärlogik muss nicht immer die Sicherheitslogik automatisch gleich mitbedeuten. Und wir haben nicht ohne Grund davor gewarnt, dass es zu einer weiteren Eskalation kommt. Das war Donnerstagnacht. Das war bevor der israelische Premierminister vor den Vereinten Nationen gesprochen hat. Dazu aufgerufen, dass deutlich wird, es gibt eine Feuerpause für Libanon. Und daraus könnte eine Feuerpause für Gaza folgen, weil das im absoluten Interesse nicht nur all der Menschen in der Region, die allermeisten meisten wollen in Frieden leben wäre, sondern aus meiner Sicht auch im absoluten Sicherheitsinteresse Israels. Wir erleben jetzt, dass Tausende auf der Flucht sind. Wir erleben jetzt im Libanon, dass viele Zivilisten getötet worden sind, darunter auch zwei Frauen, die für das UNHCR, das Flüchtlingswerk, gearbeitet haben. Und wir erleben auch, dass die innerreligiösen Spannungen, das ist ja das Fragile im Libanon, in diesem Land, dass die wieder zunehmen durch die Entwicklung der letzten Stunden. Also es ist brandgefährlich und hochdramatisch.
Soweit also die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock im Bericht aus Berlin. Die erste Frage und quasi die gleiche Nachfrage von Kollege Markus Preis war ja eigentlich eine ganz einfache. Herr Bühler, ich verstehe auch nicht so recht, warum Frau Baerbock kein klares Statement abgeben kann. 2 Minuten geredet, aber die Antwort nicht ergeben. Aber sei es drum, sie hat ja auch inhaltlich was gesagt, auch vorher schon. Und solche Äußerungen werfen natürlich auch bei unseren Hörern und Hörern Fragen auf. Ich will mal deswegen die Mail von Tim Kramp rausgreifen. Der Transparenz wegen muss ich sagen, dass er uns am Donnerstag, 26. September, geschrieben hat. Die Aussagen im Bericht aus Berlin hat Frau Baerbock erst 2-3 Tage später gemacht. Aber man kann beides ja dennoch inhaltlich sicher gut zusammenbringen. Ich zitiere. Hallo Herr General, bitte seien Sie so gut und erklären mir Folgendes, da ich es wirklich nicht mehr kann. Die Ukraine wird von der Regierung von Russland terrorisiert, marschiert nach Russland ein und besetzt es. Reaktion der Bundesregierung, der USA und der NATO und auch von Ihnen, alles tipptopp. Israel wird 11 Monate unprovoziert von einer Terrororganisation attackiert, Klammern Hisbollah. Laut UN-Beschlüssen des Sicherheitsrates sollte diese Organisation seit Jahren entwaffnet werden, ist aber nicht geschehen. Das Land ist seit 1967 im Krieg mit Israel. Israel bekämpft diese Organisation und droht einzumarschieren. Reaktion der Bundesregierung und des Papstes. Was Israel macht, ist Eskalation und ist inakzeptabel. Die armen Menschen dieser Terrororganisation. Bitte, ich will wirklich nicht glauben, dass wir im Jahr 2024 eine antisemitische Bundesregierung haben. Wo ist in diesem Sachverhalt der Unterschied? Zitat Ende dieser Mail von Tim Kramp. Herr Bühler, wird das hier also mit zweierlei Maß gemessen?
Also zunächst vielleicht zu der Aussage antisemitische Bundesregierung. Dafür sehe ich keinen Anlass. Das ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt in der Fragestellung, aber ich weiß natürlich, worauf Sie hinaus wollen. Beide Reaktionen, also von der Ukraine wie auch von Israel, sind Akte der Selbstverteidigung. Ich hatte es gerade schon gesagt, durchaus legitime Akte der Selbstverteidigung, die so auch in der Charta der Vereinigten Nationen festgelegt sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer die Verhältnismäßigkeit der Mittel im Auge haben. Deshalb war ich ja so skeptisch, als wir vor einem Jahr über den bevorstehenden Bodeneinsatz im Gaza gesprochen haben. Und zum Zweiten muss man, wenn man so eine militärische Option dann ins Auge fasst, muss man auch das Ende denken. Wo soll es hingehen? Was passiert jetzt im Gaza beispielsweise? Und welche Lösung hat man dann an der Hand? Was ist die nächste Phase eines militärischen Einsatzes? Und ähnlich ist es auch jetzt im Norden, an der Nordfront gegen die Hisbollah. Und da glaube ich schon, dass es zwar eine Gratwanderung ist, aber dass man den Verbündeten Israel, dem Verbündeten Deutschlands, Deutschland sagt ja auch, die Sicherheit Israels gehört zur deutschen Staatsräson, da muss man dann sehr vorsichtig vorgehen und sehr vorsichtig auch formulieren. Glaube ich, öffentlich jedenfalls, hinter verschlossenen Türen kann man sicher viel deutlicher werden. Und ich wünschte mir manchmal, dass wir wieder zu einer Art stillen Diplomatie auch kommen, wo man Kontroversen auch austragen kann, Konflikte auch ganz offen besprechen kann und nicht hinterher in der Öffentlichkeit, in Interviews das erklären, was man vorher unter verschlossenen Türen besprochen hat. Also da bin ich ein bisschen skeptisch. Im Übrigen, dieser Punkt Militärlogik und Sicherheitslogik, das ist auch für mich nicht ganz verständlich. Militär ist immer ein Mittel der Politik. das letzte Mittel der Politik natürlich. Aber hier einen Gegensatz jetzt zu konstruieren zwischen Militär und Sicherheit, das halte ich nicht für richtig. Ich verstehe, dass das so, dass man auch andere Mittel als das Militär nutzen sollte. Aber jetzt so es auszudrücken, als ob da das Militär irgendwie eine eigene Sache macht, die unabhängig von den anderen Instrumenten der Politik ist, das ist nicht richtig. Und das ist auch in Israel nicht der Fall. Die sind sehr wohl in der Lage, gesamtpolitisch auf eine Situation zu schauen und eben das militärische Instrument da, wo es notwendig ist, so zu nutzen, dass es unter dem Primat der Politik steht.
Aber weil Sie stille Diplomatie so hervorgehoben haben, darf natürlich sicher auch nicht so weit gehen, dass man dann quasi einen Gegensatz hat zwischen stiller Diplomatie und den Dingen, die dann Ministerinnen und Minister in der Öffentlichkeit sagen. Ich meine, die Öffentlichkeit hat ja auch ein Recht darauf, Ansichten von Frau Baerbock oder wem auch immer zu hören und bestimmte Fragen zu stellen.
Ganz, ganz ohne Frage. Das ist auch so, wie Sie sagen. Es ist nur so, wenn Sie mit einem Gesprächspartner im vertraulichen Gespräch sind, international, und dieser hört dann die Äußerungen, die er gemacht hat, nochmal wieder in öffentlichen Interviews. Denken Sie an das Beispiel China. Da hatten wir ja schon mal so einen Fall. Das ist immer etwas problematisch. Und von daher habe ich dieses Wort stille Diplomatie gebraucht. Nicht, um irgendetwas zu verschleiern, sondern dass man Lösungen findet und dass man Kritik auch hart äußert hinter verschlossenen Türen. Aber das nicht unbedingt gleich zum Thema einer großen Öffentlichkeit macht.
Ja. Ist halt eine hohe Schule, eine hohe Kunst, also Klartext im internen Bereich zu reden und dann, wenn man an die Öffentlichkeit tritt, zwar diplomatische Formulierungen zu verwenden, aber auch für den Kreis der Zuhörerinnen und Zuhörer möglichst klare Worte verwendet. Und die Kritik an Baerbock, die ging ja so weit, dass mancher gemeint hat, ich sage es jetzt auch mal ganz vorsichtig, dass solche Äußerungen von ihr alles andere als ein Beweis dafür sind, dass sie für dieses Amt qualifiziert ist. Wie sehen Sie denn das? Also ich ahne Ihre Zurückhaltung bei der Antwort, aber die Frage, genau. Herr Bühler, die steht ja nun mal im Raum.
Also ich bin kein politischer Kommentator und ich bin auch kein Journalist. Ich bin vor allen Dingen kein Journalist, der die Frau Außenministerin bei den Reisen begleitet und im Grunde genommen Zeuge ist, auch wie sie dort agiert in den anderen Ländern. Das kann ich alles nicht tun und deshalb will ich das überhaupt nicht bewerten. Ich weiß allerdings eins, dass jeder Außenminister eine ganz leistungsfähige Organisation hinter sich hat, nämlich das Auswärtige Amt mit seinen vielen Botschaftern. Erinnere nur daran, dass wir einen sehr leistungsfähigen, sehr politikerfahrenen Botschafter selbst in Tel Aviv haben. Und all die sind natürlich auch beteiligt, wenn es darum geht, eine Linie festzulegen, die dann in der Regierung beschlossen wird. Also da darf man nicht glauben, dass das alles nur laienhaft ist und dass, wenn Sie die Spitze disqualifizieren, dann disqualifizieren Sie natürlich auch die Arbeit vieler erfahrenen Diplomaten und das ist nicht gerechtfertigt. Und zweitens, lassen Sie mich nur eins sagen, und zweitens, ich glaube, man kann das Bemühen von Frau Baerbock um die Eindämmung des Konflikts dort im Nahen Osten, des Krieges im Nahen Osten, das kann man nicht leugnen. Das macht sie ja seit Monaten. Und sicher ist es eine ganz schwierige Aufgabe und ob das erfolgreich ist am Ende, das kann man nur wünschen, aber das ist nicht garantiert.
Ich will es nur der Vollständigkeit halber sagen, aber kann ja auch sein, dass der hochgeschätzte diplomatische Apparat dann eigentlich intern dann auch nicht ganz zufrieden ist mit dem, was die große Chefin dann in der Öffentlichkeit äußert und sich eigentlich vielleicht durch die Chefin sogar diskreditiert sieht in ihrer Arbeit. Das müssen nicht immer Journalisten sein oder andere Leute, die von außen Frau Baerbock kritisieren. Oder sehen Sie das gänzlich anders?
Nein, das ist, da haben wir ja häufiger schon gesprochen drüber. Der Name ist schon häufiger von Ihnen ins Spiel gebracht worden in unserem Gespräch. Aber da habe ich eine andere Sicht der Dinge drauf und vor allen Dingen habe ich auch aufgrund meines Statuses als pensionierter General da natürlich auch eine Verpflichtung, ein bisschen anders zu formulieren und auch in meiner Kritik angemessen zu bleiben, so will ich es mal sagen.
Wenn ich es zuspitze, Sie fühlen sich verpflichtet, nicht alles so zu sagen in der Öffentlichkeit, was Sie denken?
Nein, aber man muss beide Seiten sehen. Und wenn Sie sich mal die ganzen Äußerungen jetzt sehen, die im Umfeld dieses Zitates, dass der Angriff nicht im Interesse der Sicherheit Israels war, was dort noch gesagt worden ist von ihr, dann ist es ein bisschen ungerecht, dies auf diesen einen Satz zu fokussieren. Denn sie hat, haben wir ja gerade gehört, sie hat durchaus gesagt, es war ein legitimer Angriff. Allerdings, und da muss ich sagen, ich habe das umschrieben mit Verhältnismäßigkeit und vom Ende her denken, was, wo wollen wir eigentlich hin, wo soll der Endzustand sein? Das, was wir als Strategieentwicklung bezeichnen, ja, und das mahnt sie natürlich auch an und da bin ich da ganz bei ihr. Also insofern ist diese harte Kritik bezogen auf diesen schmalen Ausschnitt nicht ganz gerechtfertigt.
Kommen wir zum Sachverhalt nochmal zurück. Die Raketenangriffe des Irans auf Israel, die werden ja nun von manchen Experten unterschiedlich bewertet, also diese beiden großen Angriffe. Zum einen war dem Angriff, ich glaube im April, ein israelischer Schlag gegen das iranische Konsulat in Damaskus vorausgegangen, also ein Angriff quasi auf iranisches Hoheitsgebiet. Zum anderen war ja im April die Vorlaufzeit eine deutlich längere. Und es wurden, soweit ich weiß, seitens des Iran damals keine Hyperschallraketen eingesetzt. Das war jetzt am Dienstag alles doch ein bisschen anders. Und das führt bei manchem Experten zur Unterscheidung. Also symbolischer Angriff des Irans im April, echter Angriff am Dienstag. Wie sehen Sie das?
Also der Unterschied war tatsächlich, dass die Vorwarnzeit sehr kurz war. Dort im April hat man mit dem Angriff gerechnet. Da war es im Grunde genommen auf den Tag genau zu bestimmen, wann er kommen wird. Deshalb war es ja möglich, dass man auch Unterstützerstaaten wie USA, wie Frankreich, wie Großbritannien, dass die in der Gesamtabwehroperation dort eingebunden waren, die ja nicht nur aus dem Iran kamen, sondern eben auch von den Houthis kamen aus dem Jemen. Also das ist richtig. Aber wissen Sie, 300 Flugkörper waren es, glaube ich, im April. Das ist nicht nur Symbolik. Und eine Rakete hat in der Regel Schallgeschwindigkeit und mehrfache Schallgeschwindigkeit. Und vor allen Dingen bei den kurzen Entfernungen spielt das auch nicht die Rolle. Es war auch schon damals der Wille auch da, Zerstörung, auf jeden Fall Terror auszuüben auf Israel. Und insofern würde ich das ein bisschen nicht so ganz so plakativ formulieren mit dem symbolischen Angriff auf der einen Seite und dem echten Angriff auf der anderen Seite. Der Angriff im April ist in erster Linie durch das leistungsfähige Luftverteidigungssystem Israels so glimpflich ausgegangen für Israel, wie er eben ausgegangen ist.
Und zum Schluss dieses Themas, Herr Bühler, jetzt kommen wir wieder in den Bereich der Spekulation. Ich weiß, aber wir nehmen einfach mal wieder den Begriff Szenarium oder Szenar, wie Sie immer sagen, dann wird es bestimmt einfacher. Halten Sie denn ein Szenario für denkbar, bei dem Israel mit seiner Reaktion auf diesen iranischen Angriff, der zumindest zur Stunde ja noch aussteht, dass Israel nun Ziele ins Visier nimmt, die ihm schon lange ein Dorn im Auge sind, sprich beispielsweise die Anlagen, in denen der Iran daran arbeitet, Atommacht zu werden, also Kernwaffen zu entwickeln?
Also die andauernden Arbeiten zur Entwicklung von Kernwaffen im Iran, das ist mehr als nur ein Dorn im Auge. Das ist für Israel existenzbedrohend. Das muss man klar so sehen. Und Israel wird irgendwann etwas dagegen tun müssen, wenn der Konflikt nicht vorher eingedämmt wird und mit anderen Mitteln gelöst wird. Sie werden es nicht zulassen, dass der Iran Kernwaffenfähigkeit erreicht in einigen Jahren. So ein Angriff auf diese Anlagen ist natürlich sehr schwierig. Die sind mittlerweile, es hat ja schon mal vor Jahren einen Angriff gegeben, dass das Programm verzögert hat, und die sind mittlerweile so schwer befestigt, so schwer verbunkert, dass das äußerst schwierig sein dürfte. Und ein Scheitern, glaube ich, darf auch nicht riskiert werden eines solchen Angriffes. Dann hätte man die Lage, dass man denkt, ja, nun erst recht, also jetzt müssen wir das beschleunigen. Wenn das Ganze scheitert aufgrund der verbunkerten Anlagen und aufgrund von anderen Umständen, die ich jetzt noch nicht kenne.
Okay, dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt unter dieses Thema und kommen jetzt zur Ukraine. Zunächst mal quasi von ganz oben wieder auf das Geschehen geschaut dort in diesem Krieg. Sind seit unserer letzten Folge Dinge passiert, die die operative, die die strategische Lage wesentlich verändert haben bzw. verändern könnten?
Also verändern könnten. Und da müssen wir nochmal kurz zurück auf den Nahen Osten. Also ein Flächenbrand im Nahen Osten hätte schwerwiegende strategische Konsequenzen auch für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Alleine die Tatsache, dass auch der Westen dann in den Konflikt mindestens mit Waffenhilfe, mindestens mit politischer Energie und Kraft eingebunden ist, würde bedeuten, dass all das fehlen wird in der Ukraine. Also insofern ist das auch für die Ukraine eine Situation, wo sie sicher ganz genau hinsehen werden. Um die Ukraine selbst ist die strategische Lage sicher im Augenblick unverändert. Sie ändert sich ja auch nicht so schnell. Operativ wird die Lage schwieriger, muss man sagen. Da werden wir gleich ins Detail gehen. Und wenn man jetzt noch weiter runter geht auf die Truppenebene in den verschiedenen Brennpunkten, also die taktische Ebene, da gibt es durchaus auch Rückschläge jetzt in der letzten Woche, auch Niederlagen, die da hinzunehmen sind, Stichwort Wuhleda, aber da kommen Sie sicher drauf in Ihren Fragen.
Ja, aber fangen wir bei den Schwerpunkten gleich mal oben quasi im Norden an. Der erste Termin, der ja von Putin gesetzt war, um die ukrainisch besetzten Gebiete bei Kursk, also in Russland, zurückzuerobern, ist ja mittlerweile verstrichen.
Der ist verstrichen, der hat er gesetzt für den 1.10. diesen Jahres, das ist also ein paar Tage her jetzt. Verstrichen ist auch das, was Gerasimov öffentlich seinem Präsidenten versprochen hat, die Lage in Kursk in kurzer Zeit zu lösen. Das war gleich unmittelbar nach dem 6. August. Daran folgend ist eine Anti-Terror-Operation begonnen worden, wie Putin das nennt, unter Führung des russischen Geheimdienstes FSB, dem auch militärische Truppenteile verschiedenster Divisionen, verschiedenster Militärbezirke zugeordnet sind. Aber so wie es heute aussieht, die Fläche des von der ukrainischen Armee besetzten Gebietes ist kleiner geworden, aber die Ukraine hat sich darauf eingerichtet, das Gebiet zu halten. Und ich bin mir nicht im Klaren darüber, ob das, was die Russen jetzt zurückerobert haben, in Anführungsstrichen, ob das nicht Teil auch des Planes war der Ukraine. Ich will sagen, die Lage ist gerade in den ersten Wochen dieses Angriffs so unklar gewesen, so unübersichtlich gewesen, für uns jedenfalls von außerhalb, dass man das nicht eindeutig sagen kann, ob das jetzt mit dem Ziel der Eroberung passiert ist, dort im Westen dieses Einbruchs, oder ob das nur eine Kontrolle des Gebietes sporadisch und punktuell, also lokal war. Auf jeden Fall wird es Zeit dauern, bis die Russen dieses Gebiet zurückerobert haben. Da werden Truppen in Größenordnung von 50.000 plus benötigt werden, die die Russen zurzeit nicht haben. Ein russischer lokaler Politiker hat behauptet, dass die Ukraine bereits 17.000 Soldaten verloren haben in diesem Gebiet. Tatsache ist, dass nur 10.000 bis 15.000 überhaupt eingesetzt waren bisher und eingesetzt sind. Was die Medienpolitik in Moskau angeht, so wird berichtet, dass dieser gesamte Angriff in die Region Kursk dort totgeschwiegen wird. Und da gibt es keine Nachrichten darüber. Das heißt, die Lage für die Bevölkerung dort ist in Russland ist noch unübersichtlicher, als sie sich für uns herausstellt.
Dann gehen wir mal runter sozusagen auf der Karte Richtung Donbass. Ein Schwerpunkt ist nach wie vor Pokrovsk. Wie sieht es dort aus?
Ja, lassen Sie uns vielleicht oben noch weiter im Norden beginnen.
Gerne.
Und zwar bei dem Angriff der Russen in die Region Charkiw. Dort ist die Lage im Wesentlichen unverändert. Die Ukraine hat das große Industriegebiet dort unter ihre Kontrolle nehmen können in Wowchansk. Die Russen haben an anderer Stelle etwas Stadtgebiet dort eingenommen. Aber das ist ein Patt dort oben und es sieht nicht so aus, als ob die Russen in der Lage sind, den Angriff fortzusetzen. Ganz anders stellt sich die Lage bei Kupiansk dar, das auf der Höhe von Luhansk. Dort bestehen nach wie vor Angriffsbemühungen der Russen, Kupiansk auch einzunehmen. Weiter im Süden, westlich von Svatove, also südlich von Kupiansk, dort ist es den Russen auch gelungen, die letzten Tage bis fast an den Oskil-Fluss zu kommen. Das war ja vor Monaten schon das operative Ziel, quasi ein Sanktuarium zu haben vor der Westgrenze von Luhansk. Also da stehen sie kurz davor, den Fluss zu erreichen. Unverändert ist die Lage in Chasiv Yar, was ja lange ein Schwerpunkt war. Dort tut sich relativ wenig. Toretsk sieht es anders aus. Toretsk sind die Russen eingedrungen in die Stadt, keilförmig. Aber da geht es auch seit einigen Tagen nicht mehr weiter. Und jetzt zu Pokrovsk. Das muss man im Zusammenhang sehen mit Vuhledar. Das sind zwei Orte, die von russischen Verbänden angegriffen werden, die offensichtlich unter einheitlicher Führung stehen. Der Schwerpunkt liegt eindeutig nach wie vor hinsichtlich der Kräfte auch und der Angriffsbemühungen, dem Einsatz der Luftwaffe, der russischen Luftwaffe bei Pokrovsk. Allerdings hat in den letzten Wochen der Druck auf Vuhledar zugenommen. Wir haben ja beim letzten Mal, glaube ich, gesprochen über den möglichen Fall von Vuhledar und seine Bedeutung. Und das ist jetzt am 1. Oktober auch so passiert. Am Dienstag war das, dass jetzt Vuhledar jedenfalls den Kernbereich, die Kernstadt und ihre Kontrolle genommen haben. Vuhledar besteht ja aus einer Vielzahl von Gemeinden, hat also eine größere Fläche als diese Kernstadt selbst.
Also Vuhledar ist jetzt angesprochen, das ist ja ein ganzes Stück südlich von Pokrovsk und Sie hatten es auch angedeutet, jetzt gerade eben wieder mal, diese Stadt hat aber sicherlich nicht die operative Bedeutung wie Pokrovsk.
Nein, nicht wie Pokrovsk. Vuhledar ist eine Kleinstadt, die hat eine gewisse taktische Bedeutung. Sie hat sicher auch eine psychologische Bedeutung. Sie war jetzt 2,5 Jahre unter Belagerung der Russen. Sie kamen nicht vorwärts. Die Russen haben sehr viel Verluste gehabt. Mehrfach wurden mechanisierte Angriffe, also mit Kampfpanzern und Schützenpanzern, dort vorgetragen Richtung Vuhledar, die zurückgeschlagen worden sind unter erheblichen Verlusten der Russen. Jetzt musste sich die Ukraine zurückziehen, um sich einer drohenden Einkesselung zu entziehen. Ich glaube, sie wollen nicht den gleichen Fehler machen, der sich im Nachhinein immer als Fehler herausgestellt wird, zu lange eine Ortschaft zu halten oder eine Kleinstadt zu halten. Ich spreche jetzt von Bachmut, um dann selbst große Verluste hinzunehmen. Das wollte man offensichtlich von Anfang an vermeiden.
Nun wird ja mancher vielleicht über die Meldung gestolpert sein, dass es beispielsweise dieses Ungleichgewicht bei Munition zwischen Russen und Ukrainern offenbar so nicht mehr gibt, dass die Ukraine mittlerweile wohl auch wieder über ausreichend Artilleriemunition verfügt. Heißt, vielleicht auch angesichts von Vuhledar, Munition ist aber eben nicht alles. Ne? Also es braucht wesentlich mehr, um erfolgreich gegen die Russen bestehen zu können. Warum konnte man denn das bei Vuhledar letztlich nicht?
Also das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Fangen wir damit an. Die Artillerie, das Artillerieverhältnis hat sich verändert. Das hat der stellvertretende Verteidigungsminister gerade öffentlich auch gemacht. Von einem Verhältnis 8:1 Russland gegen Ukraine an Artilleriegeschützen und an Munition hin zu einem Gesamtverhältnis von etwa 3:1. Also Russland ist, so kann man es natürlich dann auch lesen, nach wie vor dreifach überlegen, was Artillerie angeht. Aber immerhin, es ist besser als 8-1. Also das ist darauf zurückzuführen, dass jetzt Lieferungen aus dem Westen, was Munition angeht, Artilleriemunition, nun tatsächlich vor Ort ankommt. Wir erinnern uns an die tschechische Initiative, Munition weltweit zu beschaffen. 155 mm Artilleriemunition ist damit gemeint. Und zum Zweiten, und das ist eigentlich noch wichtiger, erscheint sich die Zerstörung von Munitionsdepots in den letzten Wochen durch die Ukraine nun auch messbar im Verhältnis der Artillerie niederzuschlagen. Und das sehe ich so als Begründung für diese gute Nachricht. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine gefährliche Nachricht, sowas zu verbreiten von der Ukraine. Es können sich manche vielleicht zurücklehnen und sagen, ah, okay, das ist jetzt eine Sorge weniger. Jetzt sind wir bei 3-1. Damit können sie als Verteidiger auch leben. Also können wir die Anstrengungen wieder runterschrauben. Das wäre ein gefährlicher Trugschluss. Das kann sich in nächster Zeit schnell wieder ändern. Und das wieder aufzubauen dann, also das Kräfteverhältnis günstiger zu gestalten, wird ungleich schwieriger, als es auf diesem Niveau durch kontinuierliche Waffenlieferungen und Munitionslieferungen auch zu halten. Warum konnte man Wuleda letztlich nicht halten? Einmal, weil Wuleda überflügelt worden ist und die Einkesselung drohte, und dann, dass Russland Gleitbomben einsetzt, gerade dort, wo sie den Durchbruch suchen. In der letzten Woche wurde berichtet von 900 Gleitbomben pro Woche. Nicht nur in Wuleda allein, aber eben in den Durchbruchsschwerpunkten Bokrovsk und auch Wuleda. Dort werden Gleitbomben eingesetzt, so lange, bis alle Stellungssysteme zerstört sind, die Infrastruktur auch zerstört ist, hinter der man sich schützen kann oder in der man sich auch schützen kann. Dann erst kommen die Infanterieangriffe und manchmal auch mit Kampfpanzern und Schützenpanzern verstärkt, aber nicht immer. Also insofern nochmal, das war schon die richtige Entscheidung jetzt, die Truppen zurückzunehmen. Und es zeigt gleichzeitig diese Bedeutung der Gleitbomben für die russische Taktik im Vorgehen, im Angriff. Und da hat die Ukraine noch nicht die Mittel gefunden, um sich dagegen wehren zu können. Das wird erst dann gelingen, wenn sie genügend Flugzeuge haben mit ausreichend reichweitestarken Luft-Luft-Raketen, dass sie die Flugzeuge, die die Gleitbomben abwerfen, dass sie die vom Himmel holen können, bevor sie das tun.
Wie würden Sie denn den, ich sag mal in Anführungszeichen, Gesamtfortschritt der Russen beurteilen? Also wenn wir Wuleda nehmen oder die Fortschritte der Russen noch weiter nördlich, hält dieser Gesamtfortschritt sich weiterhin in recht engen Grenzen?
Ja, weiterhin in recht engen Grenzen, aber sie kommen eben voran. Die Ukraine, wenn sie Gebiete aufgeben muss, erhöht natürlich den innenpolitischen Druck auch in der Ukraine. Die Enttäuschung der Menschen, die das Gebiet verlassen mussten und jetzt feststellen, dass das Gebiet von den Russen angenommen wird, das ist die eine Linie. Und dann die pausenlos schlechten Nachrichten, die durch das langsame Vorkommen immer so dosiert zwar kommen, aber bei uns das Bild erzeugen, als ob der ganze Krieg verloren wäre. Das fördert natürlich die Tendenz, die wir bei uns sehen, den innenpolitischen Druck. Es hat ja keinen Sinn. Diese beiden Linien, die ich gerade geschildert habe, sind ja Bestandteil der Informationskampagne der Russen, um die Meinung in der Ukraine zu beeinflussen, auch die des Westens. Tatsächlich, weil Sie nach dem Gesamtfortschritt fragen, Russland ist weit davon entfernt, die Kriegsziele, die am Anfang postuliert wurden, tatsächlich auch zu erreichen. Und man muss auch sagen, es gibt in Russland große Probleme, gerade beim Gewinnen von neuen Soldaten. Sie schaffen es nach wie vor nicht, mehr Soldaten zu gewinnen, als sie zu verlieren. Und sie schaffen die Personaldecke einigermaßen zu halten. durch die hohen Gehälter, die sie mittlerweile zahlen an die Vertragssoldaten in der russischen Armee. Dann haben wir die Lage, dass in Russland mittlerweile auch Auswirkungen auf die Wirtschaft bestehen. Nicht in dem Sinne, dass wir jetzt Kriegswirtschaft haben, sondern die Auswirkungen der Kriegswirtschaft wirken sich auf andere Bereiche der Wirtschaft aus. Über 40% des Staatshaushalts werden mittlerweile für den Krieg in der Ukraine ausgegeben. Und das sind Langfristprobleme, mit denen, die vielleicht jetzt noch nicht so deutlich werden, aber die in den nächsten Monaten und Jahren dann auch die Konsequenzen erst zeigen. Und letztlich auch materiell, die Russen verlieren dreimal mehr Kriegsgerät, Waffen als die Ukraine. Die Nachproduktion hält mit der Verlustrate nicht Schritt und von daher ist es eine Frage der Zeit, bis die Vorräte auch in Russland erschöpft sind. Also auch diese Linie muss man immer wieder mal betonen.
Aber nichtsdestotrotz, der Erfolg der Ukraine bei der Verteidigung, also sofern Erfolg das richtige Wort ist, ist immer und überall ein sehr schwer erkämpfter.
Es ist ein sehr schwer erkämpfter und natürlich auch ein sehr schmerzhafter Prozess für die Bevölkerung, für die Angehörigen auch der Soldaten. Aber immerhin, wir haben jetzt knapp 3 Jahre Krieg oder gut 2,5 Jahre. Bisher war die Verteidigung noch in dem Sinne erfolgreich, dass die Ukraine als unabhängiger Staat besteht, dass die Freiheit auch gesichert ist in der Ukraine. Das war ja von Anfang an nicht abzusehen. Es ist den Russen kein operativer Durchbruch gelungen. Die Veränderungen der Frontlinie, über die wir jetzt gerade eben gesprochen haben, wenn Sie da auf größerer Höhe draus schauen, wenn Sie auf die Gesamtukraine nehmen, dann kann man die Veränderungen ja nur dann als Veränderungen wahrnehmen, wenn man wirklich weiß, aha, das ist der Zipfel, den Sie erobert haben Richtung Pokrovsk. Das sehen Sie ja auf der Karte schon fast nicht mehr. Also von daher halte ich das für erfolgreich noch, aber für schwer erkämpft und nicht ohne Risiko, wenn die Unterstützung aus dem Westen nachlässt oder ausbleibt.
Wie sieht es denn bei den vornehmlich Luftoperationen im jeweiligen Hinterland des Gegners aus? Welche Entwicklungen halten Sie hier für erwähnenswert?
Also die Angriffe sind von beiden Seiten weitergegangen, wie auch in der Vorwoche. Das heißt, auf der russischen Seite Drohnenangriffe, 20 bis 70 Drohnen pro Nacht, vereinzelt mit Raketen und Marschflugkörpern verstärkt. Ziele waren Energieanlagen. Ziele waren auch der Donauhafen in Izmail, der angegriffen worden ist mit Drohnen. Es war auch ein militärischer Flugplatz dabei in der Zentralukraine, auf dem mutmaßlich F-16 stationiert sind oder zeitweise stationiert sind. Da gibt es keine genauen Angaben über das, was die Angriffe dort angerichtet haben, ob es da irgendwelche Verluste gegeben hat. Im Gegenteil zu den zivilen Zielen, Sumy, ist das Krankenhaus mit 2 Raketen beschossen worden, kurz hintereinander auf das gleiche Krankenhaus. Also dieses Muster zunächst anzugreifen und wenn die Rettungskräfte dann versuchen zu helfen, dann kommt die 2. Rakete. 10 Tote, 22 Verletzte. Auf der ukrainischen Seite waren nach wie vor Flugplätze im Fokus, Munitionslager, und auch Öllager. Also ich will da hervorheben den Angriff auf den Flugplatz Milagrovo. Das liegt bei Rostov am Don, eigentlich unweit der Grenze zwischen Luhansk und Russland. Der Angriff auf Jesk oder der erneute Angriff auf Jesk, das ist ein Flugplatz in Krasnodar, auf dem ebenfalls wie in Milagrovo genau die Gleitbombenflieger stationiert sind und von dort aufsteigen, um ihre Gleitbomben in die Ukraine zu transportieren. Munitionsdepot ist getroffen worden im Bereich Wolgograd, im Bezirk Wolgograd, Samstag auf Sonntag. Dort im Bildern entsprechend glaubhaft, dass dort große Munitionsbestände vernichtet worden sind. Unter anderem sollen dort, das kann man natürlich auf den Bildern nicht erkennen, iranische Raketen gelagert worden sein. Und letztlich ein Öllager bei Voronezh, das gerade heute Morgen bestätigt worden ist. Der Drohneneinsatz der Ukraine ist dabei erheblich pro Angriff. Man spricht von 125 verschiedenen Arten von Drohnen, die dort dann eingesetzt werden. Die 125 kommt nicht von der Ukraine, sondern das ist eine Zahl, die Russen angeben, die sie abgeschossen hätten. Und da kann man sich also jetzt vorstellen, dass man, wenn man die Schäden ansieht, auch im Internet die Brände ansieht, die Explosionen, dass dort noch wesentlich mehr Drohnen eingesetzt worden sind, als die Russen abgeschossen haben.
Es sind aber natürlich nicht immer nur Luftoperationen, wie man zum Beispiel im Raum Kursk sehen kann. Also hier können die Ukrainer offenbar auf aktive Partisanengruppen bauen, die sich dann beispielsweise an Eisenbahnverbindungen zu schaffen machen.
Ja, genau. Das trifft aber nicht nur Kursk, das trifft Irkutsk beispielsweise. Auch in der Region Samara, also tief in Russland, gab es Angriffe auf Kommunikationseinrichtungen entlang der Strecke, entlang der Eisenbahnstrecke. Der FSB hat selbst, also der Geheimdienst hat selbst darüber berichtet, dass er dort etliche Verhaftungen vorgenommen hat. Ob die alle aus der Ukraine gesteuert werden, das wissen wir nicht. Es sind auf jeden Fall Russen, das sagt der Geheimdienst selbst, Russen, die aber ein Russland ohne Putin haben wollen und eigentlich von Anfang des Krieges an, die Eisenbahnstrecken versucht haben zu zerstören. Erinnern Sie sich an die Baikal-Route, das war vor anderthalb Jahren oder so, dass dort eine Brücke zerstört worden ist und als der Zug dann umgeleitet werden sollte durch den Tunnel, dann kam der zweite Anschlag in der Nähe des Tunnels. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Also das ist nichts Neues, das hat es im Laufe des Krieges immer wieder gegeben. Aber Sie haben natürlich auch einen Punkt, es gibt durchaus Partisanengruppen oder auch Geheimdienstangehörige, die in Russland selbst operieren. Und nur so ist es ja zu erklären, dass wir dann tatsächlich auch über die Schäden informiert werden können, die dort angerichtet worden sind.
Okay, dann dies soweit zur aktuellen Lage. Kommen wir jetzt mal zu einem Thema, das Sie, Herr Bühler, das darf ich hier bestimmt auch mal verraten, durchaus richtig aufgeregt hat. Wahrscheinlich schon recht lange, aber vor kurzem war es in einem unserer Telefonate, die wir auch führen, wieder mal ziemlich deutlich, weil wieder einmal jemand so quasi in einem Nebensatz es für selbstverständlich erklärt, dass sich westliche Staaten an der Zielplanung für Angriffe auf russische Truppen beteiligen. Warum ärgert Sie das so?
Ja, weil es nicht den Tatsachen entspricht. Gut, kann man sagen, nehme ich hin. Aber zusätzlich muss ich dazu sagen, weil es gefährliches Gerede ist, das von der Propaganda von Putin auch ausgenutzt werden kann und ausgenutzt wird. Und weil, wenn es so wäre, dann würden wir tatsächlich Kriegspartei sein. Denn wer in einem Zielplanungsprozess mitmacht, wer Ziele mit aussucht, wer Ziele genehmigt, wer den Weg der Waffe programmiert, der ist natürlich kombatant und wäre Kriegspartei. Ist aber nicht so. Das Ganze kommt immer aus einzelnen Medienberichten aus den USA, die da ungenannte Experten, Senior Officials, wie es immer heißt, dann zitieren, die sowas hochbringen. Und das Ganze wäre nicht ganz so schlimm, wenn es nur in einzelnen Zeitungen steht. Aber wenn es dann auch noch von Experten dann wiederholt wird und dann als Tatsache hingestellt wird, dann ist es einfach gefährlich, weil da ein wissenschaftlicher Anstrich dann plötzlich daraus wird. Mhm. Und das wird dann tatsächlich für bare Münze genommen. So ein einfacher Zeitungsartikel, das ist es nicht. Aber wenn jetzt ein Mann oder eine Frau ist, die durchaus einen Ruf hat und das dann wiederholt, mit Bezug zwar auf eine Zeitung, aus den USA, aber sich dadurch bestätigt fühlt in seiner Auffassung, dann wird es tatsächlich gefährlich.
Aber ich meine, Sie rennen da ja irgendwie gegen Windmühlen an. Ich nehme an, dass auch viele unserer Hörerinnen und Hörer sich mindestens insgeheim denken, naja, sicher werden die Amerikaner oder die Briten oder die Franzosen da irgendwie ihre Finger im Spiel haben. Sie, Herr Bühler, beharren aber seit gefühlten Ewigkeiten darauf, dass sich kein westlicher Staat an irgendwelchen Zielplanungen beteiligt und laufen Gefahr, dass dann auch wohlmeinende Zeitgenossen sagen, naja, da geht der Gutmensch mit Herrn Bühler dann doch ein bisschen durch. Also die glauben schlicht nicht, was man ihnen erzählt, obwohl sie oftmals eindeutig auf Seiten der Ukraine stehen. Wie lösen wir denn das Problem?
Naja, erst müssen wir mal sehen, was ist überhaupt gemeint. Also tatsächlich werden die Ukraine durch Militär, aber auch durch Industrie an den Waffen ausgebildet. Das ist so, wie die Leopard-Ausbildung, also Kampfpanzer-Ausbildung in Deutschland stattgefunden hat, so wie die Patriot-Ausbildung auch in Deutschland gemacht worden ist, die IRIS-T-Ausbildung. Zur Ausbildung gehört natürlich dazu, dass man Ukrainern beibringt, die Waffen auch einzusetzen. Die Waffen werden aber dann an die Ukrainer übergeben und werden von den Ukrainern in eigener Zuständigkeit eingesetzt. Sie brauchen auch keine Unterstützung im Zielplanungsprozess. Wo sie Unterstützung brauchen, und das wird gemacht, ist die Logistik. Also welche Ersatzteile brauche ich? Also was geht am meisten kaputt an den Waffen? Wie wird das gesteuert? Wie wird das nachgeschoben? Wie ist das mit der Munition für einzelne Waffensysteme? Und so weiter und so fort. Dort gibt es tatsächlich im Rahmen der Organisation auch dieses neuen NATO-Kommandos und vormals das Kommandos der Amerikaner zur Unterstützung der Ukraine, die Experten haben, die dann im Gespräch sind mit der Botschaft hier in Berlin beispielsweise oder mit anderen Botschaften der Ukraine. Oder es gibt NATO-Militärattaché-Stäbe, die sicher größer geworden sind, nicht kleiner, während des Krieges in Kiew selbst, die dort Unterstützungsleistung bringen, damit das richtige Ersatzteil auch kommt, das sie brauchen. Solche Art von Unterstützung wird geleistet, aber es wird keine operative Mithilfe. Und ich bestehe einfach darauf, auch wenn es nervt, Herr Deisinger. Und das sage ich auch nicht aus dem Bauch heraus. Das wissen Sie aus unserer nun mittlerweile fast dreijährigen Zusammenarbeit. Das habe ich schon mehrfach abgesichert, sonst würde ich das so nicht behaupten.
Also Sie sagen, die Ukrainer brauchen keine Unterstützung beim Zielplanungsprozess. Vielleicht hilft es ein bisschen, wenn wir uns diesen so einen Zielplanungsprozess mal ein bisschen genauer anschauen. Also Beispiel, nehmen wir mal an, da gibt es irgendwo ein Munitionslager, das ich da treffen will. Was muss ich denn genau dafür tun?
Ja, sehen Sie, und da fängt es eigentlich an. Ein Munitionslager ist ja nicht irgendwas, was von Stunde zu Stunde oder von Tag zu Tag oder Woche zu Woche irgendwo hinwechselt, sondern wir sprechen ja von den Zielen, die ich auch gerade aufgezählt habe, von stationären Zielen, von stationären Munitionslagern der russischen Streitkräfte, die um die Ukraine herumliegen. Wir sprechen über die knapp 20 Flugplätze, die dort eine Rolle spielen um die Ukraine herum, beziehungsweise in dem Halbkreis Richtung Russland. Das sind alles stationäre Ziele. Und die stationären Ziele sind seit langem, ich sage jetzt nicht wie lange, aber spätestens mit Anfang des Krieges oder der Fortsetzung des Krieges 2022 sind diese Ziellisten erstellt worden, auch wenn man sie noch nicht bekämpfen konnte, wenn man die Mittel gar nicht hat dazu. Und dann schaut man, dass man Veränderungen über der Zeitachse dort feststellt, also durch Auswertung von Satellitenbildern beispielsweise, vergrößert sich das Lager, verkleinert sich das Lager. Man wird Aufklärung versuchen, auch durch andere Mittel anzusetzen, auch durch Agenten, die man hat in Russland oder durch Partisanengruppen, die man hat auf der Krim beispielsweise. Sowas ändert sich da gerade. Ist ein großer Transport angekommen? Ist da ein Transport angekommen aus Nordkorea oder aus dem Iran? Stichwort Raketen aus Nordkorea, Artilleriemunition und dann Drohnen und Raketen auch aus dem Iran. So, der nächste Schritt ist dann eine Zielauswahl, dass man die Ziele betrachtet, welche operative Bedeutung haben sie, was sind die Mittel, die ich selbst zur Verfügung habe. Und dann wird man eine priorisierte Zielliste erstellen, die man dann abarbeitet, entsprechend der begrenzten Zahlen an Waffensystemen, die man zur Verfügung hat. So muss man sich das vorstellen bei den stationären Zielen. Und da brauchen die Ukrainer keine Hilfestellung. Die wissen besser als jede andere Streitkraft, wo die Depots und wo die Flugplätze der Russen liegen. Und im Zweifel schauen sie bei Google Maps nach, ob sich da irgendwas geändert hat.
Dann bleiben wir noch ganz kurz bei diesen stationären Zielen. Nicht jedes jetzt stationäre Ziel gab es ja zu Anfang des Krieges. Also Munitionslager, das hatten wir auch, glaube ich, beim letzten Mal oder so besprochen, werden natürlich auch entsprechend der Bedürfnisse eingerichtet und sind dann dort für eine ganze Weile. Woher bekommt denn die Ukraine diese Zielkoordinaten, wenn sie am Anfang des Krieges noch nicht da waren?
Also Sie sprechen jetzt an so feldmäßige Munitionsdepots, die genau. Man irgendwo in der Nähe der Truppe eingerichtet hat. Naja, die kann man sich über Satellitenbilder erschließen, die es auf dem Markt verfügbar gibt. Das wird von den Ukrainern in sehr starkem Maße auch genutzt, auch von mir und von anderen Analysten. Die sind ein Tag alt, zwei Tage alt. Sind natürlich nie flächendeckend, sondern immer nur punktuell dann verfügbar. Aber die Ukrainer haben da ganz sicher auch mit Firmen ihre Verträge, sodass sie bevorzugt da behandelt werden. Sie müssen dafür bezahlen natürlich. Also so bekommen sie eine Vorstellung, ist Teil der Aufklärung, eine Vorstellung, was in diesem feldmäßig eingerichteten Munitionsdepot da mit drin ist. Und lassen Sie uns, weil wir vorhin gerade über Zielplanung insgesamt gesprochen haben, und ich habe eben über Aufklärung gesprochen, über Zielauswahl, der nächste Schritt, wenn das Ziel dann festlegt, ist die Programmierung der Waffe, die vom Abschussort, der irgendwie das Ziel erreichen muss. Und wenn es Drohnen sind oder Marschflugkörper, dann nicht auf direktem Weg, sondern so, dass sie der russischen Flugabwehr möglichst ausweichen auch. So, das können die Ukrainer auch selbst mittlerweile, und zwar mit allen Waffensystemen. Da ist keine Hilfeleistung vor Ort erforderlich. Wenn man die Leute gut ausgebildet hat, dann können sie das selbst.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den nicht stationären Zielen, also keine festen Ziele sind, Ziele, die sich nicht lange an einem bestimmten Ort befinden, die möglicherweise nur mit Satelliten aufgeklärt werden können oder anderen Langstreckensensoren, über die Ukraine nicht selbst verfügen. Dann ruft der Ukraine am Pentagon an, fragt nach den genauen Daten, weil man selbst nur so ungefähr sagen kann, und dann sagt der Amerikaner, also sorry, wir dürfen nicht.
Nein, so läuft das nicht. Also wir sprechen jetzt über zeitkritische Ziele, die nur kurz da sind. Also beispielsweise ein Eisenbahnzug mit Munition oder ein Schiff, das gerade ins Asowsche Meer einläuft oder aus dem Asowschen Meer herauskommt. Da helfen keine Satellitenbilder. Es gibt keine Satellitenbilder in Echtzeit. Da gibt es keine Videokamera, die praktisch das Geschehen auf dem Boden widerspiegeln kann. Satellitenbilder haben immer einen Zeitverzug und müssen immer erst ausgewertet werden, bevor man tatsächlich was gegen dieses Ziel machen kann. Und wenn der Auswerter damit fertig ist, dann ist das Ziel verschwunden, wenn es ein Eisenbahnzug ist oder wenn es ein Schiff ist. Dann ist es auf jeden Fall weiter weg. Das heißt, da müssen andere Sensoren herhalten dafür, also beispielsweise Aufklärungsflugzeuge, was die Ukrainer ja nicht über Russland einsetzen, wegen der Bedrohung, oder einsetzen können, weil das Flugzeug dazu nicht in der Lage ist. Man bräuchte Personen vor Ort, das machen sie. Sie haben Spezialkräfte, die sie auf der Krim anlanden, verdeckt natürlich, und die den Einsatz der Waffen dann von vor Ort steuern, also der Seedrohnen oder auch von Marschflugkörpern. Nur so geht es dann auch zeitkritische Ziele anzugreifen. Also auch beispielsweise, wenn man feststellt, eine ungewöhnlich hohe Konzentration von Flugzeugen dicht an dicht. Und das ist auch ein zeitkritisches Ziel, denn einen Tag später kann schon wieder anders aussehen, dass die Flugzeuge wieder verteilt sind auf andere Flugplätze.
Heißt also, statt Airbags-Flugzeugen, die dann möglicherweise Koordinaten weitergeben können, muss dann jemand im Gebüsch sitzen und gucken.
So ist es. Oder andere Aufklärungsmittel. Die Ukrainer haben selbst auch andere Aufklärungsmittel noch. Sie haben natürlich Radaranlagen. Es ist ja ihr eigenes Land, in dem sie kämpfen. Also sie haben da schon verschiedene Möglichkeiten. Da brauchen wir aber gar nicht im Einzelnen darauf eingehen. Wichtig ist einfach nur, dass man versteht, dass Militär nicht so arbeitet, dass wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sagt oder sogar sagt, die ATACMS-Rakete darf nicht über die Grenze nach Russland eingesetzt werden, was ich für falsch halte, aber jetzt nehmen wir es mal so hin, wie er es gesagt hat, ist ja seine Entscheidung. Es sollte niemand ernsthaft glauben, dass amerikanisches Militär, amerikanische Dienste gegen die ausdrückliche Weisung eines Präsidenten oder des Pentagon, das natürlich umgesetzt wird in Weisungen an die Leute auch, die in Europa sind, auch an die, den Attachés bekannt gegeben werden und der gesamten Organisation, dass dort wirklich vorsätzlich gegen klare politische Weisungen gehandelt wird, das ist auszuschließen.
Aber vielleicht können wir Militär und Dienste mal kurz trennen. Also wir haben bis jetzt über militärische Strukturen gesprochen, wie dort gearbeitet wird, das wissen Sie. Sie schließen die Weitergabe solcher Daten aus. Was ist denn mit den Diensten, mit Geheimdiensten? In denen sind Sie ja, Herr Bühler, nicht groß geworden. Und ja, wenn Militär gewusst hätte, weil es so arbeitet, wie es arbeitet, wenn Militär gewusst hätte, dass die Bundeskanzlerin abgehört wird, dann wäre es vielleicht auch schon früher an die Öffentlichkeit gekommen, weil Militär halt anders funktioniert. Das haben Sie auch schon öfter betont. Ist aber nicht die Erfahrung mit Geheimdiensten, dass man denen letztlich eigentlich alles zutrauen muss?
Also ich habe genügend mit Geheimdiensten gearbeitet. Geheimdienste unterliegen, aber ebenso wie das Militär einer politischen Kontrolle. Das ist bei uns so und das ist seit vielen Jahren bereits auch bei den Amerikanern so. Es gibt zwischen Geheimdiensten und Militär eine enge Zusammenarbeit. Also Geheimdienste machen dann nicht das Tagesgeschäft mit, sondern sie fertigen langfristige Analysen an zu Potenzialen und zu möglichen Absichten. Sie sammeln Daten, sie analysieren Daten und kommen mit, wie ich schon sagte, mit Potenzialen und möglichen Absichten dann als Ergebnis. Und das wird den Militärs zugearbeitet. Aber eine direkte Beteiligung der Dienste am Zielplanungsprozess, das ist nicht denkbar.
Nochmal ein. Naja, die Verwicklung von Geheimdiensten in Dinge, die die Weltgeschichte beeinflussen, die wird doch oft erst Jahrzehnte später bekannt. Also wenn irgendwelche Akten geöffnet werden. Es erkennen sich ja auch viele Beispiele. Ein klassisches ist ja Iran 1953, Militärputsch, den die CIA maßgeblich vorbereitet und unterstützt hat. Die Unruhen zuvor, die maßgeblich von der CIA herbeigeführt worden waren. Und die Liste solcher Beispiele ist ja wirklich lang. Wieso sind Sie denn so überzeugt davon, dass es bei der Ukraine keine geheimdienstliche Unterstützung bei der Zielplanung gibt?
Also Sie haben jetzt zwei Klassiker erwähnt. Auf das eine bin ich gar nicht eingegangen, aber jetzt muss ich es nochmal tun. Das ist das Abhören der Bundeskanzlerin. Also es wäre naiv zu glauben, dass Geheimdienste nicht Entscheidungsträger in einem anderen Staat abhören. Oder auch aus offenen Quellen, da gibt es ja auch genug. Im Übrigen passiert ja das meiste aus offenen Quellen beim Datensammeln. Es ist naiv zu glauben, dass Geheimdienste das nicht tun. Jeder Geheimdienst versucht, seiner Aufgabe gerecht zu werden, indem er über die politische Situation, die wirtschaftliche Situation, die militärische Situation, auch in dem Gaststaat, in dem er ja akkreditiert ist. Wir haben ja auch akkreditierte Botschaftsangehörige Russlands hier in Berlin sitzen, die namentlich bekannt sind. Und es ist auch bekannt, dass sie für den Geheimdienst arbeiten. Umgekehrt ist es ebenso. Wir haben auch in Moskau Leute des Bundesnachrichtendienstes. Und das ist deshalb auch gut so, dass man auch ein Stück weit Transparenz auch herstellt und auch ein Gleichgewicht natürlich herstellt, indem der eine Staat das zulässt und der andere dies eben auch machen darf in der anderen Hauptstadt. Aber nochmal, es wäre naiv zu glauben, dass sowas nicht stattfindet. Iran, da sind Sie jetzt schon weit in der Geschichte zurückgegangen. In der Tat gab es in den 50er Jahren, wir wissen das, hätten Sie auch andere Beispiele nehmen können, in denen die CIA unabhängiger war von der Politik, als es heute ist. Oder umgekehrt, die Politik, die CIA genutzt hat, um ihre politischen Ziele umzusetzen. Also mit Kenntnis, das gab es ja auch, mit Kenntnis der jeweiligen Regierung und dort aktiv versucht haben, Veränderungen durchzuführen. Ich glaube, das ist heute eine ganz andere Situation. In allen westlichen Staaten unterliegen alle Sicherheitsdienste einer politischen Kontrolle, die eigentlich ausschließen, dass sie etwas tun, was die Politik nicht will und schon gar nicht angeordnet hat. Die Ukraine hat auch einen eigenen Geheimdienst. Und weil es ein verbündeter Geheimdienst ist, haben andere Geheimdienste auch Gespräche und Informationsaustausche, die vollkommen normal sind. Hier geht es aber nicht um Zielaufklärung, also um die technische Umsetzung und Bekämpfung eines militärischen Ziels, sondern geht es um Lageaufklärung, das ich vorhin umschrieben habe, Potenziale, mögliche Absichten. Das machen sie schon. Das hat aber mit Zielplanung nichts zu tun.
Ich will mal trotzdem weiterfragen, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass der ein oder andere Röhrer sagt jetzt, ach Gott, nervt doch den Bühler nicht so.
Genau.
Ich hoffe, Sie können es nachvollziehen, dass ich dann trotzdem weiterfrage. Sie sagen, Sie glauben, dass jetzt die Situation eine andere ist, was so die Geheimdienste betrifft. Der Glaube an beispielsweise auch das Gute im Menschen, das macht doch den Menschen aber noch lange nicht gut.
Also bei Geheimdiensten muss man unterscheiden zwischen westlichen Geheimdiensten, die politischer Kontrolle unterliegen und politischer Weisung unterliegen und die versuchen, einem politischen Interessensprofil zu folgen und das mit Daten zu füllen. So ist die Arbeit westlicher Geheimdienste. Das ist bei russischen Geheimdiensten natürlich, ich sage das nur der Vollständigkeit halber, nicht so. Denn da wird im Tiergarten gemordet oder da wird der Hubschrauberpilot in Spanien erschossen, der damals einen russischen Hubschrauber in die Ukraine geflogen hat. Das sind unterschiedliche Geheimdienste, von denen wir jetzt sprechen. Also generell kann man das eben nicht sagen. Konsequenz einer tatsächlichen Beteiligung, sei es durch Militärs oder sei es durch Geheimdienste, an Zielplanungsprozess und an der Zerstörung von militärischen Zielen, ist, dass man Kriegsbeteiligter ist. Denn man nimmt an Kriegshandlungen, nämlich der Zerstörung von Munitionsdepots und von Flugplätzen, teil. Das darf aber nicht passieren und dazu gibt es auch keinen Anlass zu glauben, dass Regierungen das dulden im Westen. Und deshalb ist es ja so gefährlich, wenn sich dieses Gerede und Geraune verfestigt und dann durch irgendwelche Kommentatoren weitergetragen wird und dann auch noch bestätigt wird. All das sollte nicht passieren und deshalb sollte jeder, sowohl im Medienbereich wie auch im Wissenschaft, wie auch Offiziere, ob aktiv oder in Pension, sich davor hüten, solches Gerede und Geraune auch weiterzutragen.
Aber eine Kriegsbeteiligung wird zumindest von russischer Seite auch für andere Dinge in Aussicht gestellt. Zum Beispiel, wenn der Westen es den Ukrainern erlauben würde, mit westlichen weitreichenden Waffen Ziele in Russland anzugreifen oder wenn der Westen noch weitreichendere Waffen liefern sollte. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drauf schauen, Herr Bühler. Das ist ja eigentlich aus mehreren Gründen auch eine ziemlich abstruse Angelegenheit. Vielleicht können wir mal ein paar durchgehen. Mir fällt da zum Beispiel ein, auch Putin käme doch sicher nicht auf die Idee, den Westen zur Kriegspartei zu erklären, wenn die Ukraine diese Waffen, um die es geht, schon vor dem Krieg gehabt hätte, oder?
Nein, natürlich nicht. Und diese Auffassung setzt sich ja immer weiter durch. Man hätte der Ukraine vorher schon Waffen geben sollen, bevor sie angegriffen worden sind. Vielleicht wäre es gar nicht zum Angriff gekommen oder der Angriff hätte früher abgewehrt werden können. Nichtlieferung von Waffen heißt einfach, dass die Ukraine den Abwehrkampf nicht fortsetzen kann oder dass sie ihn fortsetzt ohne diese Waffen, was den Krieg nochmals weiter verlängern wird. Die Lieferung von Waffen ist sowieso abgedeckt durch das Völkerrecht, da werden sie nicht Kriegspartei. Das gehört zur Selbstverteidigung eines Staates dazu, dass ein anderer Staat ihm dann die entsprechenden Waffen zur Verfügung stellt. Jeder Staat hat das Recht, einen angegriffenen Staat mit Waffen zu unterstützen. Es lässt sich da sogar eine Pflicht auch ableiten, dass man einen Aggressor so unterstützt, dass eben dieser völkerrechtliche Akt der Aggression, die ja ausdrücklich verdammt ist im Völkerrecht, dass er dieser nicht erfolgreich bleibt.
Scheint dann die russische Argumentation auch noch an einem anderen Punkt nicht so richtig stringent. Also es gibt ja offenbar zweierlei Russland. Also einmal das Russland in seinen rechtmäßigen Grenzen und das Russland, das man sich erst vor kurzem geholt haben will, sprich also die Gebiete, die man annektiert hat, die sind ja nach Moskauer Lesart auch russisches Gebiet, aber wenn die Ukrainer dorthin feuern mit solchen Waffen, dann gibt es keinen Kriegsbeteiligungsgeschrei.
Ja, so ist es. Das haben Sie vollkommen recht. Das kommt noch dazu, denn die Ukraine hat von Anfang an Ziele in der Krim bekämpft, spätestens auch seit Lieferung der HIMARS-Werfer auch Ziele in Luhansk und Donetsk und Saporischschja. All das, was nach der Annexion dieser Gebiete durch Russland eigentlich russisches Staatsgebiet ist, nach Ihrer Auffassung.
Und dann noch ein Grund, warum diese putinsche Argumentationslinie eigentlich ziemlicher Blödsinn ist. Dafür will ich mal kurz einen Anruf von unserer Mailbox vorspielen. Bei dem Herrn geht es erstmal nur um die Lieferung von Waffen.
Ja, hallo, mein Name ist Markus Schmid, ich komme aus Augsburg und ich habe eine Frage zu den Aussagen von Herrn Putin, der ja sinngemäß sagte, dass die Freigabe weitreichenderer Waffen für die Ukraine dazu führen würde, dass er die Staaten, welche diese Waffen geliefert haben, unmittelbar als Kriegspartei betrachten würde. Im selben Atemzug nennt er aber dann doch seine Unterstützer, namentlich China, Nordkorea und so weiter, welche ihm weitreichende Waffensysteme liefern, ja, jetzt schon ebenfalls Kriegsparteien im Umkehrschluss. Mich würde mal interessieren, wie A. Herr Bühler das sieht und B. wie wohl seine Unterstützerstaaten darauf reagieren würden, als Kriegsparteien eingeordnet zu werden.
Und in ähnliche Richtung geht doch eine Mail von Silke Wolter aus Hitzacker. Die Frage geht noch ein klein wenig über die des Anrufers, den wir gerade gehört haben, hinaus. Vielleicht können Sie, Herr Bühler, ja beide zusammen beantworten. Zitat Frau Wolter: Bisher habe ich aus westlicher Richtung noch nie den Satz gehört, Iran, China und gegebenenfalls auch die Türkei seien Kriegspartei. Ist diese unterschiedliche Definition von Kriegspartei einzig der russischen Meinungsmache, Selbstrechtfertigung zuzuschreiben? Oder gäbe es auch noch andere Gründe, weshalb Ukraine-Unterstützer das nicht tun? Zitat Ende.
Also ich würde mal die Türkei und China anders betrachten. Ich fange mal mit Iran und Nordkorea an. Die sind keine Kriegspartei. Das kann man nicht konstruieren und das tun die Russen auch nicht. Das machen sie nur dort, wo sie die öffentliche Meinung beeinflussen wollen, nämlich bei uns. Iran und Nordkorea machen sich aber mitschuldig an der völkerrechtswidrigen Aggression Russlands. Also die Umsetzung der Charta der Vereinten Nationen mit dem Gewaltverbot und beziehungsweise dem Gewaltmonopol des Sicherheitsrates. Also da sind sie mitschuldig, aber sie sind keine Kriegspartei in dem Sinne. China hat keine Munition oder Waffen bisher geliefert, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Sie liefern allerdings elektronische Komponenten an die Russen für Waffen und auch für Munition. Aber das sind Dual-Use-Güter, also die für zivile Zwecke eingesetzt werden können und auch für militärische Zwecke. Also da kann man das nicht eindeutig sagen, dass es tatsächlich Waffen sind oder die da geliefert werden, sondern eben Zwischenprodukte. Naja, und die Türkei, die ist schon auf Seite der Ukraine. Die hat die Drohnen, wenn wir uns erinnern an die Bayraktar-Drohnen, die am Anfang eine große Rolle gespielt haben im Abwehrkampf. Die Türkei baut zurzeit 2 Kriegsschiffe für die Ukraine. Für die Zeit nach dem Krieg, muss ich dazu sagen, denn sie werden sicher nicht durch den Bosporus laufen dürfen, wenn sie denn fertig sind, so in 1-2 Jahren. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Also warum das bei uns nicht thematisiert wird, das kann ich so nicht beantworten. Vielleicht tut es der eine oder andere, sodass wir beide, Frau Wolter und ich, dass wir das einfach nicht so zur Kenntnis genommen haben. Aber die Faktenlage ist schon so, wie auch Schmid richtigerweise sagt, die Waffenlieferanten an Russland werden auch nicht automatisch Kriegspartei. Aber sie sind mitschuldig, das muss man dazu sagen.
Ja, nun haben diese Drohungen aus Moskau in Richtung Westen natürlich ihre Wirkung. Die sollen sie sicherlich auch haben. Wir hören zum Schluss mal noch eine weitere Nachricht an, die auf unserer Telefon-Mailbox aufgelaufen ist.
Guten Tag, Herr Bühler. Mein Name ist Sarah Thielmann und ich komme aus Duisburg. Meine Frage bzw. meine Sorge ist, aufgrund der angepassten Nukleardoktrin verschärft sich ja die ganze Situation. Zumal ja auch entschieden wird, ob die USA die Langstreckenraketen bzw. die Beschränkungen der Langstreckenraketen auf Ziele in Russland richtet. Was denken Sie, wenn die USA das erlauben würde? Was als nächstes passiert? Muss ich Angst haben, dass der Krieg nach Deutschland getragen wird?
Soweit dieser Anruf. Herr Müller, was können Sie der Frau sagen?
Ich will es mal der Reihe nach beantworten. Also die Änderung der Nukleardoktrin, die ja im Kern beinhaltet, dass der Einsatz von Nuklearwaffen, von russischen Nuklearwaffen auch zur Abwehr eines Angriffs eines Staates benutzt werden kann, der keine Nuklearwaffen hat. Das war bisher nicht enthalten und ein paar andere Änderungen. Aber die Nukleardoktrin, wissen Sie, die kann von Putin geändert werden, in Kraft gesetzt werden, nicht beachtet werden. Er kann gegen die Doktrin arbeiten. Deshalb sollte uns das nicht verwundern und vor allen Dingen nicht besorgen. Eine Doktrin ist kein Gesetz und für Putin schon gleich gar nicht. Das gibt uns keinerlei Sicherheit, sollte aber auch zu Befürchtungen nicht Anlass geben. Das Zweite sind Waffenlieferungen und Auflagen für den grenzüberschreitenden Einsatz. Also Deutschland spielt da überhaupt keine Rolle. Deutschland hat keine weitreichenden Waffen geliefert in diesem Zusammenhang. Also wir sprechen von Waffen 250 bis 500 Kilometer Reichweite. Da sind nur angesprochen die Briten und die USA. Alle anderen, die weitreichende Waffen geliefert haben, sowie die Franzosen, die haben von vornherein gesagt, es sind eure Waffen, ihr setzt sie ein. Aber auf jeden Fall im Rahmen des Völkerrechts. Das ist die einzige Bedingung, was ja auch richtig ist. Also Deutschland spielt da keine Rolle. Und wer keine weitreichenden Waffen liefert, wie den Taurus, der braucht auch keine theoretischen Verbote oder Auflagen dort thematisieren aus deutscher Hinsicht. Das Dritte ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich glaube, man muss da keine Angst haben. Wir müssen uns allerdings wieder in vollem Umfang verteidigungsfähig machen. Das ist die Folgerung daraus, aus der Analyse, dass die Minister Pistorius einmal vor einem Jahr genannt hat, dass die Bundeswehr nicht im vollen Umfang verteidigungsfähig ist, was wir schon seit Jahren sagen als Militärs, was nicht umgesetzt worden ist. Und hier kann man also jetzt Sorge haben, dass dieser Zustand wieder eintritt, dass wir kein Erkenntnisproblem haben. Wir wissen, wie die Russen ihr Militär versuchen, in den nächsten Jahren aufzubauen. Stichwort 1,5 Millionen Soldaten, Stichwort Veränderungen der Organisation der russischen Armee mit dem Ziel, so irgendwann in den Jahren 28, 29 dann in der Lage zu sein, auch der NATO Paroli zu bieten, beziehungsweise also die NATO anzugreifen, nicht sofort mit militärischen Mitteln, aber immerhin hätte man die Fähigkeit. Und dass sie den Willen dazu haben, diese militärischen Mittel auch einzusetzen, das haben wir gerade im Ukraine gesehen. Also kurz gefasst, ich glaube, es ist kein Anlass, Angst zu haben, aber ein Stück weit Sorge und mitzuhelfen, die Stimmungslage bei uns etwas zu drehen, was eine sinnvolle und vernünftige Ausstattung der Bundeswehr angeht, um dem Kernauftrag nach dem Grundgesetz auch nachkommen zu können.
Ja, aber was die russische Reaktion auf Entscheidungen im Westen betrifft, da können Sie der Hörerin natürlich beruhigend die Hand auf die Schulter legen, aber am Ende wird dann man dennoch immer erst hinterher wissen, ne, ob man mit der oder der Analyse oder mit dieser oder jener Prognose richtig gelegen hat. Es gibt halt keine Garantie.
Nein, das sagen wir ja auch schon seit Beginn des Angriffskrieges. Aber spekulieren hilft da nichts. Und die ganze Zeit nur Angst zu haben wegen der Spekulationen, das ist auch nicht der richtige Weg. Sondern man muss versuchen, eine sinnvolle Gefolgerung daraus zu machen. Und für mich ist die sinnvolle Folgerung eben, den Staat wieder verteidigungsfähig zu machen. Und dann wird auch das Angstproblem kein Problem mehr sein. Denn wenn ich etwas aktiv noch verändern kann, damit das nicht eintritt, wovor ich Angst habe, was ja menschlich auch verständlich ist, dann gibt es doch eine gewisse Sicherheit, auch in solch schwierigen Lagen, da will ich gar nicht beschönigen, wir sind in einer äußerst schwierigen Sicherheitslage, aber wir müssen eben auch was tun, damit wir gewappnet sind für Herausforderungen, die auf uns zukommen können, beziehungsweise auf uns schon einprasseln, nämlich im Rahmen der Informationskampagne und des hybriden Krieges, den Russland ja bereits führt gegen Europa.
Und das war das Wort zum Schluss für heute. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns am kommenden Mittwoch wieder. Bis dahin kommen Sie gut übers Wochenende und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.